Hier ist Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland.
Wir sind in einem Raum, der von Balken gestützt wird. Über uns sind Querstreben aus Holz und vor den Fenstern sehen wir fantastische Altbaufassaden, die eigentlich nur zu Wuppertal gehören können. Und wir fragen uns natürlich, wer bist du?
Ich bin Matthias Rürup vom Literaturhaus Wuppertal. Soll ich gleich erzählen, warum das hier nicht das Literaturhaus Wuppertal ist, dieser Raum? Oder soll ich die Frage noch stellen?
Ich stelle mal pro forma die Frage noch. Das ist ein sehr schöner Raum, aber er wirkt tatsächlich eben nicht wie ein Literaturhausraum. Es ist auch nicht das Literaturhaus Wuppertal oder etwa doch?
Nee, es wird es auch nie sein. Aber wenn du sagst, schöner Raum, wirkt nicht wie... Ich kann mir sogar vorstellen, das könnte ein wunderbarer Raum für ein Literaturhaus sein. Es ist eine Wohnküche.
Ich wollte gerade sagen, es ist deine Küche, das muss man dazu.
Genau. Also wir sitzen an einem Tisch, der groß genug ist, um viele Leute sozusagen, ne, also so eine gute Gesprächsrunde zusammenzufassen. Es gibt eine Sofaecke. Und so könnte ich mir ein Literaturhaus vorstellen. Aber es ist meine private Wohnung. Hintergrund ist, dass es freitags morgens keinen Raum gibt, den das Literaturhaus einfach für sich zur Verfügung hat. Also wir haben Räume, die wir in Wuppertal nutzen können für Veranstaltungen, für Treffen, für auch Workshops. Die sind aber eher quasi Montag bis Mittwochs abends oder nach Absprache in der Stadtbibliothek oder mit Absprache noch mit anderen Orten. Das Literaturhaus selbst hat kein Haus, sondern ist so, wie soll man sagen, positiv formuliert in die Stadt hineingesickert. Also hat ganz viele verschiedene Orte bis... Ja, September diesen Jahres hatten wir einen eigenen Ort. Das war so eine Villa aus dem 19. Jahrhundert in Unterbarm, also zwischen den großen Stadtteilen von Wuppertal, gelegen, wo wir einen größeren, wirklich hochherrschaftlich bürgerlichen Raum mitnutzen konnten, zusammen mit dem Stadtmarketing Wuppertal, aber das Stadtmarketing ist da ausgezogen, da mussten wir mit ausziehen und jetzt sind wir sozusagen versickert in viele, viele Orte.
Okay, wir kommen gleich noch dazu, ob das was Positives oder was Negatives oder beides ist. Man muss vielleicht für Menschen, die sich da naturgemäß nicht so auskennen können, sagen, Literaturhaus ist ja ein feststehender Begriff, meint aber, was die reine Örtlichkeit angeht, lustigerweise in fast jeder Stadt, in der es ein Literaturhaus gibt, ein bisschen was anderes. Es gibt Literaturhäuser in meinetwegen Hamburg oder München, das sind dann oft sogar richtige Häuser oder zumindest große Etagen von großen Gebäuden, feststehende Institutionen mit manchmal bis zu 15 MitarbeiterInnen. Und dann gibt es Literaturhäuser, die sind ein bisschen so wie hier in Wuppertal eigentlich dezentrale Literaturveranstaltungsorganisationen ohne eigene Räumlichkeiten oder mit fix anzumietenden Räumlichkeiten, die speziell für Veranstaltungen genutzt werden. Und ein bisschen scheint es mir so, als gäbe es in Wuppertal historisch gesehen da eine Mischsituation, denn es gab, wie du gesagt hast, eigentlich feste Räume. Und jetzt gibt es die in dem Sinne nicht mehr so stark. Es gibt feste Räume, aber es gibt nicht mehr dieses eine Haus. Seit wann machst du das denn? Und was hast du da übernommen an Literaturhaus Wuppertal?
Also ich bin jetzt seit 2 Jahren der Vorsitzende des Vereins des Literaturhauses. Es ist sozusagen von den Organisationsformen, die es ja auch ganz vielfältige gibt, in Wuppertal eben ein eingetragener Verein. Keine städtische Einrichtung. Und es ist eine komplett ehrenamtliche quasi Einrichtung. Also wir haben überhaupt kein hauptamtliches Personal, sondern wir haben Spenden zur Verfügung, wir haben Mitglieder, die quasi uns Geld geben, mit denen wir dann ein Programm gestalten können und weitere Aktivitäten. Und das ist unser Auftrag und Anliegen. Insofern ist es im Vergleich eine eher kleine Einrichtung, die aber einen tollen Namen hat und dadurch auch ein Programm, nämlich ein Literaturhaus Wuppertal heißt eben für Wuppertal Begegnungen, Begegnungsgelegenheiten für Literatur zu schaffen. Und ich habe mich vor 2 Jahren bereden und entlassen und entschieden, dass ich das spannend finde, Begegnungsräume für Literatur zu gestalten. Die Einrichtung des Hauses ist quasi geprägt durch meine Vorgängerin, die das Literaturhaus seit Gründung quasi 1997 getragen hat, Anne Linsel. In Wuppertal muss ich jetzt sagen, da habe ich damit alles gesagt, ne? Aber quasi jetzt für auch Nicht-Wuppertaler, Zuhörende oder ich würde sagen, ich sag mal auch Jüngere. Anne Linsel ist eine sozusagen bundesweit bekannte Kulturjournalistin gewesen, hat über mehrere Jahre die ZDF-Kultursendung Aspekte quasi moderiert, auch quasi die Interviewsendung Zeugen des Jahrhunderts quasi getragen, ne, die über viele Jahre auch quasi lief und auch noch in der Mediathek ist und kennt dadurch oder kannte unheimlich viele AutorInnen weltweit, ne, und hat die nach Wuppertal geholt. Und dazu kommt natürlich immer auch mit Wuppertal als Literaturstadt die Idee, dass man die lokalen AutorInnen aktuell, aber auch früher würdigt und denen auch noch Raum gibt, also Elsa Lasker-Schüler oder so weiter, die dann sozusagen für das Literaturhaus immer Thema waren.
Das heißt, es gibt dann durch Anne Linsels Wirken für das Literaturhaus Wuppertal und diese Gründung natürlich und die von dir schon angesprochene literarische Tradition, eine gewisse literarische Szene hier, kann man sich das als Nicht-Wuppertalerin so vorstellen, dass es eigentlich den Bedarf gibt, hier literarisch viel loszumachen, weil einfach viele Leute schreiben und oder lesen in dieser Stadt? Du wirkst nachdenklich.
Ja, Pause gefüllt, ne, damit wir sie nicht rausschneiden müssen. Die Frage ist ja eine Frage nach einem sozialen Vergleich. Ne? Also ich kann das jetzt nicht einschätzen, ne, sozusagen, wie das jetzt in anderen urbanen Zentren, ne, beispielsweise Köln oder Düsseldorf, ist, beziehungsweise da kann ich es vielleicht einschätzen. Also Köln ist lebendiger als Wuppertal, Düsseldorf finde ich langweiliger als Wuppertal. So, aber das mag jetzt an mir liegen, ne, so in dem, was ich wahrnehme und sehen kann. Ich bin vom Haus aus Lyriker. Lyrik in Köln ist explosionsartig lebendig. Ich gucke immer mit Neid nach Köln. Aber wir haben auch in Wuppertal eine sehr lebendige, vielgestaltige Szene an AutorInnen aller möglichen Genres, von Unterhaltung bis ernsthaft, von Self-Publisher bis sozusagen wirklich renommierten Autoren. Wir haben Verlage, die sozusagen prägend sind für die Stadt, aber auch mit einer großen Strahlwirkung. Also der namhafte Verlag, ne, aus Wuppertal ist der Peter Hammer Verlag für Kinderbücher, aber auch für quasi lateinamerikanische AutorInnen oder afrikanische Autoren, die dann hier für Deutschland Stimme bekamen. Ne, und das prägt weiterhin, also auch für die Bezüge nach Nicaragua oder etwas, wo immer so ein enger Kontakt war, entsprechende Autoren von dort hierher zu holen und Bühnen zu gestalten, wo Begegnung möglich war. Und das Literaturhaus ist natürlich traditionell, aber auch in Wuppertal, eher so eine bürgerliche Veranstaltung. Da geht es um Begegnungen mit eben den namhaften Autoren, mit Weltliteratur, denen man jetzt hier in einem ja, schönen Rahmen einen Raum bietet. Ne? Und dafür waren diese Häuser am Haspel ja auch ideal. Ne? Also mit einem großen Saal, mit so wirklich so fast 4 Meter hohen Decken. Ne? Also wo dann sozusagen von dieser Höhe zugleich dieser Last, dieser hohen Decken, dann gleich sozusagen das ja, die Begegnung mit etwas Hochherrschaftlichem sozusagen auch ermöglicht war. Und das war das immer so.
Und ich meine dir anzumerken, so möchtest du das aber auch gar nicht unbedingt weiterführen oder such dir eigentlich nach Räumlichkeiten, um diesen Traditionen auch weiter zu entsprechen?
Wir hätten gerne Räumlichkeiten, die genau das bieten, weil das auch kostbare sozusagen Strukturen sind. Also es kehrt jetzt heute ja sehr oft wieder, ne? Sozusagen, das ist sozusagen das Format Salon. Also quasi wirklich in so einem Wohnzimmer, bürgerlichen Salon zusammenkommen und quasi einem anregenden Vortrag lauschen und dann darüber diskutieren. das ist das Format Literatur irgendwo immer, ne, weil es immer diese Form der Besinnung hat. Mhm. Aber es stößt in meiner Wahrnehmung an Grenzen. Mhm. Ne, und das Literaturhaus oder überhaupt die Begegnung mit Literatur muss sich öffnen. Das heißt, vielfältigere Formate entwickeln. Also es macht keinen Sinn, dann die alten Formate aufzugeben, weil das ist immer noch so der Kern. Mhm. Ne, also Literatur ist immer irgendwo besinnlicher, mhm, ne, als andere Kunstformen. Mhm. Vielleicht noch die Bildbetrachtung, aber... es braucht aber dann gerade für quasi die heutigen Rezeptionsgewohnheiten eben noch Gelegenheiten, nach draußen zu gehen oder auch sozusagen Medien wie Hörbücher oder so etwas zu folgen, sich mit denen auseinanderzusetzen oder auch ein bisschen eventartiger Literatur zu gestalten. Mhm, ja, und das sind Grenzbereiche. Ne? Also man muss gucken, wir sind ja ein kleiner Verein, was dort alles möglich ist, aber wir versuchen eben Formate auszutesten, wo wir nicht nur quasi das Herkömmliche, was quasi in der Tradition steht, zu verwirklichen, sondern eben auch überraschend anderes. Wir müssen dafür Publikum finden, ne? Weil das alte Publikum ist ja auch ein bisschen orientiert daran, das zu finden, was sie kennen, lieben und schätzen und zurechtschätzen. Mhm. Und das neue Publikum sucht das vielleicht bisher nicht im Literaturhaus. Mhm. Und dann ist es sogar ein Vorteil, dass wir die alten Räumlichkeiten jetzt aufgeben mussten, weil in diesen Räumlichkeiten hätten sie es vielleicht auch gar nicht gesucht. Hm. Ja.
Bevor wir zu diesen neuen Formaten kommen und diesen womöglich überraschenden Ideen, möchte ich nochmal auf den Moment hinaus, als du zusammen mit der Kollegin Birte Fritsch, mhm, das Literaturhaus übernommen hast, beziehungsweise den Vorsitz des Vereins übernommen hast. Du hast gerade gesagt, dass du dich da vielleicht halb hast berieseln lassen und halb dich dazu entschlossen hast. Wie lief das denn genau ab, beziehungsweise was machst du denn sonst? Was hast du also auch davor gemacht und wie hast du davor das Literaturhaus Wuppertal wahrgenommen und als eine Institution gesehen, bei der du dir dann vorstellen konntest, da mache ich mit, das führe ich weiter?
Ich erzähle lieber jetzt mal zuallererst, wer ich bin und was, mhm, ich sonst mache. Mhm. Und das war vorher schon zweigeteilt. Mhm. Ich bin einerseits mit Herzblut Pädagoge. Mhm. Und zwar, das heißt, ich bin in der Lehrerinnenbildung an der Bergischen Universität tätig. Deswegen bin ich irgendwann nach Wuppertal gekommen. Mhm. Und beschäftige mich viel mit Schulentwicklung, Steuerung von Schulen und zunehmend aber auch mit so allgemeinpädagogischen Fragen, also pädagogischen Haltungen und wie man Schule menschlicher, offener, pädagogischer gestalten kann. Also ne, schöner ist so das Rahmenwort. Ne? Jeder kann sich immer schön was anderes vorstellen, aber ist auf jeden Fall dann schön. Mhm, ne? So. Und wie kann man Schule also alles in einem schöner machen? Mhm. Das ist die eine Seite, Herzblut. Auf der anderen Seite habe ich aus vielfältigen biografischen Gründen immer schon geschrieben, auch mal lange pausiert, aber dann wieder angefangen und habe für mich eben immer die Form des Gedichts gehabt. Ja, so als meine Form des kurzen Sondierens und Festfügens von bestimmten Gedanken, viel Gedankenlyrik. Mhm. Ja, und habe dafür in Wuppertal Austauschorte gesucht, habe die nicht so leicht gefunden und habe eher dann Autorenkreise auch selbst gegründet und an der Bergischen Universität so eine kleine Werkstatt gehabt für Texte, mhm, dann eine Zeitschrift mit rausgegeben, die ganz klein ist an der Bergischen Universität und dann dadurch sozusagen auch immer mehr Kontakte zu immer mehr AutorInnen gehabt, mich früh schon dann als Mitglied für das Literaturhaus entschieden. Aber das ist sozusagen die Basis gewesen, mhm, von dem ich daraus gesagt habe, ich kann mir das vorstellen, quasi diese Leitung zu übernehmen, weil so das Grundlagenanliegen, was ich dort sehe, mhm, verwirklichen möchte, ist Begegnungsmöglichkeiten mit Literatur, aber vor allem mit von Schreibenden, Mitschreibenden, weil das einfach fehlt. Also sozusagen jetzt generell fehlt. Das ist immer zu knapp. Also selbst wenn es ganz viel gibt, ist immer noch spannender, nochmal neuen Leuten zu begegnen, eine neue Runde zu haben, die wieder sozusagen mitdenkt und mitgrübelt. Was ist das eigentlich? Und dann wieder das Wort schön. Also quasi, ne? Also was ist schön? Was begeistert mich an einem Text? Was irritiert mich? Was finde ich nicht schön? Mhm. Und dann eben jetzt ohne Literaturwissenschaft als Background einfach versuchen, die Begriffe dafür zu finden. Mhm. Also jetzt meine Qualitätsurteile aus meinem sozusagen Verstand, meinem Gefühl, was ich durch Lesen und so weiter und selber schreibe, erarbeitet habe, das sozusagen in Begegnung bringen. Mhm. Das interessiert mich. Ah. Na, und deswegen habe ich gesagt, also da bin ich neugierig, was ich, wenn ich das versuche und mehr versuche in dieser Institution Literaturhaus, was ich da alles selber erleben, erlernen und entwickeln kann für mich, ne? Also für mich offen. Ne? Also ich bin jetzt ohne sozusagen so das Programm reingegangen, sondern eher, da habe ich Neugier, da weiß ich nicht, was rauskommt. Ja? Und die erste Veranstaltung, um jetzt nochmal so zu skizzieren, was ist dieses neue Idee und Programm, die ich dann zusammen mit Birte im Jahr 2021 da entworfen und umgesetzt habe, war dann so die Idee zu sagen, wir machen ein großes Open-Air-Festival, Literatur in der Stadt, nennt sich das. Das heißt, wir besetzen einen öffentlichen Platz, wo viele Leute einfach so vorbeikommen, mit Pavillons und Gesprächsrunden und Lesungen, aber auch, das war noch Corona, da mussten wir das ein bisschen beschränken, Ausstellungsmöglichkeiten von Autoren, Verlagen und so weiter, was sie so tun. Damit die Leute einfach mal im Vorbeikommen, also im Flanieren, mitbekommen, ah, das gibt es alles. Also ich habe das gar nicht gesucht. Hm. Ich hätte das auch sonst vielleicht gar nicht interessant gefunden. Aber jetzt, für die 5 Minuten oder 10 Minuten, die ich mir Zeit nehme, ist das mal nett. Ja? Als diese Begegnungsmöglichkeit. Ja? Und das an einem sozusagen spätsommerlichen Herbsttag einfach mal hineinpflanzen. In den öffentlichen Raum. Mhm.
Und wie hat das funktioniert?
Wir hatten ein perfektes Wetter. Mhm. Das war damals der Tag der Bundestagswahl. Mhm. Ein Sonntag, ne, mit diesem Bürgertag-Image. Da geht man sowieso raus, nachdem ich im Wahlbüro war. Mhm. Und da waren wir auf dem Laurentiusplatz hier in Wuppertal. Das ist in Elberfeld im Stadtteil gelegen, so der große innerstädtische Platz, in der Café- und Kneipenviertel von Wuppertal. Und es war Sommer. Der Platz ist sowieso schon voller Cafés und die Leute kamen vorbei. Und das war auch wieder Begegnung ganzen AutorInnen nach Corona, die dann plötzlich sich auch mal selber wieder trafen und schwatzen konnten in der Schutzumgebung des öffentlichen Raums mit viel frischer Luft. Und ja, das Wetter war perfekt. Und wir hatten das Gefühl damals, war ein bisschen kurz, wir hätten länger machen können. Und haben das dann dieses Jahr wiederholt. Mhm. Also es soll so alle 2 Jahre stattfinden. Jetzt waren wir in Barmen auf dem Johannes-Rau-Platz. Das ist der direkte Platz, auch wieder innerstädtisch zentral vor dem Rathaus. Mhm. Und sind dann aber nicht auf dem Sonntag gewesen mit der Bundestagswahl und dem bürgerlichen Flanieren nach dem Wahlakt. Sondern haben uns auf den Samstag dann festgelegt und dann gibt es halt den Barmer Markt mit den Leuten, die da einkaufen, bei dem sozusagen Marktständen oder eben auch die samstags mal einkaufen gehen durch die Innenstadt und hatten dann eine ähnliche Flaniersituation mit wieder perfektem Wetter. Mit der Erfahrung, es war ein bisschen lang, weil nach 17 Uhr wird es kühl und dann hat man nicht mehr so diese Lockerheit, einfach mal zu verweilen und zu sitzen. Dann möchte man quasi, wenn dann schon aktiv Ablenkung, damit man sozusagen irgendwie diese Kälte, die dann so langsam doch heraufzieht, nicht merkt. So, dass man dann in 2 Jahren, wenn wir das wiederholen würden, müssen wir dann jetzt demnächst entscheiden, ne? Ist immer viel Arbeit. Ja. Dann sagen wir, okay, so eine Mitte. Also bis 17 Uhr ist schön. Mhm. Ne? Und dann eben aber auch wieder raus und Literatur einfach zu den Leuten bringen.
Aber ihr könnt ja schon davon ausgehen, dass es wieder perfektes Wetter sein wird, denn das hat sich doch jetzt zweimal schon etabliert.
Genau. Ist ja wie gebucht, ne? Also wir hatten jedes Mal jetzt die ersten zwei Wochen keine Regenvariante. Ne? Also weil sie sich nicht realisieren ließ. Mhm. Ne? Vor 21 noch mit Corona. Wie hätten wir da irgendwie jetzt noch eine Veranstaltung in Gebäuden planen sollen? Mhm. Jetzt 2023 war der große Lichthof im Rathaus, den wir haben wollten, leider schon woanders gebucht. Mhm. Konkurrenz. Wenn wir früher kommen, haben wir den als erstes dann. Mhm. Also wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall Regen fest vorsehen, weil in Wuppertal hat man nicht so oft Glück ohne Regen. Und wir hatten jetzt zweimal richtig Glück und naja.
Man will es auch nicht überreizen, nein, nein. Das eigene Blatt. Nein, nein. Ich verstehe. Und was kommt bei der Gelegenheit an Feedback aus dem städtischen Raum, aus der Bevölkerung, wenn denn etwas kommt? Gibt es beispielsweise Leute, die sich freuen, dass das Literaturhaus jetzt mit frischem Wind andere Sachen macht? Gibt es irgendeine Art von Rückmeldung, dass man gar nicht wusste, ein Literaturhaus zu haben und sich vielleicht freut? Oder gibt es auch Leute, die sagen, braucht es das noch? Wir haben doch schon Lesungsreihe XY in Café Z und Vergleichbares. Kommt da irgendwas?
Nicht so intensiv, ehrlich gesagt. Mhm. Was aber auch damit zusammenhängt, wir sind wirklich in so einem schrittweisen Transformationsprozess. Also wir machen diese Veranstaltung, wir erproben auch schon ein neues mediales Auftreten des Literaturhauses, aber die Website ist noch sehr alt. Mhm. Ja, und wir sind jetzt kurz vorm Relaunch, also wir haben alle sozusagen im Hintergrund schon vorbereitet und müssen jetzt eben die Inhalte einpflegen und machen. Mhm. Wir haben das waghalsige Ziel, dass wir das zum 01.01.2024 schaffen, dass dann eine neue Website in den Start geht. Und dann haben wir auch noch viel stärker diesen einheitlichen Medienauftritt. Dann gehen wir auch stärker noch als Literaturhaus in die Werbung, also in den Kontakt, dass es das Literaturhaus ist, das jetzt hier aktiv ist. Bisher nutzen wir vor allem den Claim Literatur in der Stadt für all das, was wir tun. Aha. Ja, so dass das Literatur selber gar nicht so sehr sichtbar ist als diejenige Institution, die das trägt. Und damit kriegen wir auch nicht so viel Feedback, sicherlich. Ne? Wobei, ich finde das gar nicht so zwingend nötig. Also für mehr Geld, mehr Spenden, mehr Mitglieder ist das schon gar nicht schlecht. Ne? Aber für die Arbeit selbst und das Anliegen muss da nicht immer Literatur aus oben drüber prangen.
Und wie ist es denn mit Geld? Auch da sind die Literaturhäuser in der Bundesrepublik extrem unterschiedlich aufgestellt. Ich habe schon Hamburg und München genannt. Alle haben unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Natürlich lassen sich auch nicht alle in die Karten schauen, wie die im Einzelnen aussehen. Aber man kann festhalten, dass es zum Beispiel in den Millionenmetropolen meistens eine massive, vergleichsweise massive städtische, kommunale und oder bundesländliche Förderung gibt. In anderen Regionen und Städten gibt es die gar nicht. Da trägt sich ein Literaturhaus rein durch, zum Beispiel Mitgliedsbeiträge, Spenden etc. Du hast schon gesagt, auch hier wird das über den Verein und entsprechend Spenden und Mitgliedsbeiträge wahrscheinlich getragen. Alle wollen mehr Geld, aber soweit du die Karten auf den Tisch legen kannst, freuen wir uns über Einblicke. Wie ist die finanzielle Situation ungefähr und ist Not am Mann und der Frau oder überlebt ihr noch gut?
Es ist eher Not. Mhm. Was aber vor allem daran ist, wir haben keinen sicheren Etat. Also die Mitgliedschaftsbeiträge finanzieren vor allem das, was wir an Verwaltung für den Verein selber brauchen. Mhm. Sei es die Website, ne? Muss ja auch irgendwie bezahlt werden, das Hosting und die Unterstützung durch quasi einen Webmaster, den wir nicht selber sind. Ne? Mhm. Oder eben überhaupt alle Außenkommunikation, die wir quasi leisten. Mhm. Und für Veranstaltungen sind wir angewiesen auf Spenden und dann zunehmend Förderanträge, wie das so ist heutzutage. Viel ist dann sozusagen kompetitativ einzuwerben, was sehr unangenehm ist, weil ich habe ja schon geschildert, also mein Zugang zu denen ist Begegnung schaffen und Austausch. Und wenn ich dann aber sozusagen Anträge stelle, dann muss ich immer hoffen, dass das Geld jemand anderes nicht bekommt, sondern ich. Ne? Und das ist nicht Begegnung und Austausch, sondern das ist irgend so was anderes. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass quasi so eine institutionelle Förderung durch die Stadt irgendwann realisiert wird. Mhm. Bisher kriegen wir eine städtische Unterstützung oder hatten wir sie immer traditionell dadurch, dass wir diese Räumlichkeiten kostenfrei nutzen konnten, die städtisch sind. Mhm. Wir haben jetzt sozusagen als unser Domizil, oder quasi den Ort, wo wir eine Postadresse haben und wir so prinzipiell zu Hause sind, die Zentralbibliothek, mhm. was ein logischer Ort ist. Und die wird aber auch in den nächsten Jahren in Wuppertal umgebaut werden, eventuell umziehen müssen mit einem kompletten Neubau oder wer weiß. Also da ist ganz viel gerade in Bewegung. Mhm. Und wir sind da dabei. Also wir werden mitbedacht, also mitgedacht und können uns auch mit einbringen. Was wäre jetzt für das Literaturhaus innerhalb der Räumlichkeiten der Zentralbibliothek in Wuppertal eigentlich eine gute, ich sag mal, Nische? Mhm. Ja, also quasi geeignet Büro, das ist ideal, mhm. ne, dass ich dann sozusagen mhm. dich dann da empfangen könnte. Aber eigentlich ist das, was wir so vom Anliegen hätten, der eigentliche Ort für ein Literaturhaus, wie ich es mir vorstellen könnte, ist quasi ein Café. Mhm. Also wieder diese offene Begegnungsraum. Mhm. Man muss jetzt nicht zwingend Bewirtung und quasi großen Ausschank haben, aber sozusagen so dieses Engagement wie hier, ein Tisch, an dem man sich versammeln kann und reden kann, mhm. ne, oder eine Sofaecke, mhm. und wo dann so beiläufig etwas passieren kann, aber auch mal was Größeres, wo man sich versammelt, wo immer klar ist, also hier gibt es so eine gewisse Frequenz, wo das Literaturhaus das gestaltet, diesen Ort. Mhm. Ja? Gemütliche Begegnung. Mhm. Mit Literatur.
Klingt nach einer verführerisch guten Idee.
Und da wäre jetzt sozusagen, ne, dafür wäre dann so die Perspektive, dafür dann so Stellen zu schaffen. Jetzt, vielleicht braucht man wirklich keine zwingende Haushaltsstelle, aber so etwas wie Wuftis. Mhm. Ne, oder so, also quasi Stellen, wo jemand sich engagieren kann, der mhm. dafür dann auch da ist, ne, sozusagen bezahlt wird regelmäßig. Mhm. Das wäre schon ideal. Hm, ne? Und dann können so die ehrenamtlichen Angebote, die ja dann nicht eben ganztags oder nicht so regelmäßig sein können, sich andocken. Hm. Und das ist eine Perspektive. Mhm. Dann wird gearbeitet. Also daran arbeiten wir. Aber ich fühle mich da so doppelt in so einer, wir müssen erstmal zeigen, dass wir es können. Mhm. Bevor wir den großen Antrag stellen, dass das jetzt auch wirklich finanziert wird, weil das notwendig ist. Ne? Mhm. Das ist so doppelt. Ne? Also ohne den Relaunch der Website, ohne den Außenauftritt, ohne diese regelmäßigen Veranstaltungen, die wir machen, mhm. Zeigen wir nicht, dass wir eine förderwürdige Institution sind.
Man muss in Vorleistung gehen gewissermaßen. Ja. Mhm.
Das muss man jetzt so. Machen wir jetzt ehrenamtlich, mhm. um dann perspektivisch, dann reden wir jetzt so über die nächsten, also in Wuppertal muss man dann denken, über Doppelhaushalte, ne? Da redet man so 25, 26 mhm. als sozusagen Zeitraum, in dem wir da anfangen können. Mhm, ne? Und so lange müssen wir auf jeden Fall jetzt noch mit dem Personal und den Möglichkeiten, die wir haben, zurechtkommen, die zunehmend professionalisieren, mhm. sichtbarer, ne? anerkennungsfähiger machen. Und dann mhm. wird das schon gehen. Und am Ende steht vielleicht dann irgendwann doch, ganz perspektivisch, quasi so der Anbau Literaturhaus an der Zentralbibliothek, wo dann sich auch ganz viele andere tolle Literaturgesellschaften in Wuppertal alle vereinigen können. Also wir haben ja, mhm. es gibt ja einige. Mhm. Also Literaturhaus ist so ein schöner, großer Name, einer für alles. Mhm. Aber es gibt die Armin T. Wegener Gesellschaft, die Esselasker Schülergesellschaft und so weiter. Also die mhm. da ja auch sozusagen ihre Angebote haben oder auch ihre Themen.
Und du stellst es dir nach wie vor so vor, dass all diese literarischen Institutionen dann angebunden sein könnten an das Literaturhaus als Ort für Begegnung, Austausch, Diskussion, vielleicht mit Gastveranstaltungen etc.?
Da muss ich vorsichtig sein. Also angebunden klingt zu viel. Mhm. Na, aber das Literaturhaus, wenn es Möglichkeiten hat, sozusagen solche Räume zu bieten oder auch Infrastruktur und Technik oder Veranstaltungspersonal. Mhm. Und das ist attraktiv für diese anderen eigenständigen Vereine, das zu nutzen und gemeinsam was zu machen, dann immer.
Okay.
Ne, aber sozusagen, es wäre zu weitgehend und auch politisch ungeschickt, zu sagen, also wir sind das Dach und die anderen können sich gerne sozusagen bei uns sozusagen ne, dann ein Zimmerchen suchen.
Verstehe. Jetzt hast du schon die Perspektive angesprochen, die Mühen der Gegenwart. Da stellt sich automatisch die Frage, du hast den hauptberuflichen pädagogischen Hintergrund, hast erzählt, dass du selbst vom Schreiben kommst und das auch immer wieder intensiv verfolgst. Und jetzt hast du seit 2 Jahren diese ehrenamtliche Aufgabe angenommen. Gerade die ehrenamtlichen Aufgaben, gerade in der Kultur, haben meiner Erfahrung nach eine besondere Vorliebe dafür, viel mehr Zeit und Energie, Ressourcen zu fressen, als sie eigentlich dürften, um noch vernünftig die anderen Tätigkeiten zu verfolgen. Konkreter gefragt, bereust du es schon?
Ja.
Das ist doch eine ehrliche Antwort. Das heißt, du kommst nicht mehr zu den anderen Dingen, zu denen du gern kommen würdest? Oder wie stellt sich's da?
Ich habe ja vorhin von meinen Herzen erzählt, also das Herz der Pädagogik, das ist so stark, dass, und ich bin ja auch verpflichtet, zu lehren, und dann investiere ich viel in die Lehre. Ich komme aber nicht mehr zum Schreiben, sowohl wissenschaftlich, also quasi, dass ich mir die Zeit nehme und habe, einfach so konzentriert sich mich mal sozusagen in die innere, im Detail zurückziehen und einfach mal an den Text sitzen, aber auch Gedichte. Ich bin jetzt sozusagen, Schreibtuch gerade ist zu viel gesagt, weil dann, ich komme nicht in den Moment, dass ich sozusagen mich hinsetze und mir etwas Neues vornehme. So. Es ist schon Bedauern dabei. Also, weil das ist mein drittes Herz quasi, ne? So, dass ich sozusagen, also mich schreibend und damit ja auch sinnierend, denkend, vergewissere darüber, was ich vertrete. Und das, dafür gibt es kaum noch Zeit. Na, und das ist, ich denke über Exit-Strategien nach.
Verstehe.
Wie ich sozusagen aus dieser Verantwortung des Literaturhauses auch wieder herauskomme. Was aber eben ich total sinnvoll finde. Also quasi zu gucken, wen kann man dann irgendwann diese Aufgabe gut in die Hände legen. Und daran zu arbeiten, dass das geht. Also das sehe ich als einen Teil meiner Tätigkeit.
Verstehe. Naja, oft haben ja leitende Menschen das Problem, dass sie nie wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um die Geschäfte weiterzureichen und wie so ein geordneter Rückzug aussehen kann. Da scheint es nur sinnvoll, in irgendeiner Weise da frühzeitig drüber nachzudenken.
Genau.
Wie ist es denn in eurer Doppelspitzigkeit, ihr seid ja zwei Vorsitzende, du und Birte Fritsch, könnt ihr da je nach aktueller Ressourcenlage einigermaßen flexibel Verantwortung und Zeit verteilen oder gestaltet sich das schwierig, weil Birte Fritsch genau dasselbe Problem hat?
Prinzipiell hat sie genau dasselbe Problem und prinzipiell ist es auch so, dass all das, was ich jetzt ja auch so offen erzähle, auch alles so ein Entwicklungsprozess ist. Also ich rede jetzt über meinen jetzigen Moment. Und vielleicht tauschen wir mal quasi. Also ich habe die Hauptverantwortung jetzt formell und sie hat sozusagen die stellvertretenden Verantwortung, aber wir versuchen das gar nicht so ja zu sehen. Und gerne können wir auch mal tauschen. Aber ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht. Ja.
Bevor du allzu viel übers Administrative nachdenkst, komme ich jetzt in die Schlusskurve des Podcasts und die wird dich vielleicht freuen, denn sie wird wieder ein bisschen literarischer. Wir haben 5 Abschlussfragen, die allen Teilnehmenden immer stellen und die sich weniger auf deine offizielle Funktion als mehr auf dein Leben als Leser beziehen. Die erste dieser Fragen ist gar keine Frage, sondern vielmehr eine rüde Aufforderung und sie lautet, empfiehl mal ein Buch.
Ich habe das geahnt, dass das kommt und habe schon versucht, vorbereitend zu sinnieren, welches Buch ich jetzt empfehlen könnte. Und es fällt mir wirklich schwer. Also ich muss irgendwie sagen, zu diesen vielen Herzen, ich lese auch unheimlich gerne, auch dazu komme ich nicht mehr, weil ich einfach zu müde und auch, das habe ich jetzt gelernt, in einer Rede von A.I. Kennedy zur Eröffnung der Buch Wien, die jetzt in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde, wo sie erläutert hat, warum wir schreiben. Und ich weiß nicht, das war ihr Thema. Und ein zentraler Punkt war für sie, dass man durch Lesen und Schreiben Empathie lernt. Für mich ist das so ein zentrales Thema gerade. Auch mit meiner eigenen Reflexion, warum ich gerade nicht zum Lesen komme. Dass ich glaube, vermute, ich habe gerade keine Ressource mehr für Empathie. Also mich sozusagen in diese Ruhe des Hineinbegebens in die Sicht eines anderen und diese Ehrlichkeit, die ich ja von Literatur erhoffe, wirklich hineinzubegeben. Ich habe Angst davor, dass das mich noch mehr belastet. Und das finde ich sehr bedauerlich. Insofern finde ich jetzt in diesem Reden, finde ich es gerade wichtig zu sagen, nee, ich empfehle kein Buch.
Verstehe.
Es passt gerade mir nicht. Und auch das, glaube ich, ist eine wertvolle Entscheidung und Aussage, dass es gerade nicht passt.
Klingt aber, finde ich, in dieser Zugespitztheit fast noch bedenklicher als deine Offenheit bei der letzten Frage. Bedenklicher insofern, als dass die Überlegung, keine Ressourcen mehr für Empathie übrig zu haben oder zu ahnen, dass einen die Empathie, die jetzt gleich gefördert und damit ein Stück weit auch von einem verlangt werden könnte, womöglich überfordern würde, nicht nur eine literarisch-berufliche Problemkomponente mit sich bringt, sondern ja eigentlich auch eine ganz basal menschliche.
Unbedingt.
Dann hoffe ich sehr, dass du bald wieder zum Lesen und damit auch zum Empathischsein doch in irgendeiner Weise kommen kannst.
Ich habe das vielleicht etwas zugespitzt formuliert, aber ich halte es trotzdem in dieser Zuspitzung für ein nicht nur persönliches, sondern ein allgemeingesellschaftliches Thema. Es geht ja, wir sitzen heute am 13. November hier, ne? Also 7. Oktober, Hamas, diese Woche 60 Milliarden fehlen dem der notwendigen Aufgabe, sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Also quasi das, was mich schon quasi mit Empathie und fordert, ist so massiv, dass ich, glaube ich, berecht sagen kann. Also es ist, das wird knapp. Wie viel ich dann noch für Nicht-Unterhaltungsliteratur, also die weniger Empathie fordert, also die sozusagen mir so einen Eskapismus erlaubt, quasi reservieren kann.
Ja, ja. Nachvollziehbar. Es wäre eine eigene spannende Podcast-Reihe zu überlegen, was speziell in diesen Tagen, jetzt vielleicht in den Krisenzeiten, seit der Pandemie, seit Beginn des Ukraine-Krieges, seit jetzt des Beginns des Krieges in Nahost und natürlich jetzt gerade durch die auch problematische innenpolitische Lage in Deutschland, was das mit Autorinnen und Autoren, was das mit literarischer Wahrnehmung allgemein macht.
Und im Besonderen, was Literatur ja macht, nämlich, also ist, so deswegen habe ich diesen Text von der Frau Kennedy so hervorgehoben, genau auf diese Empathie hinzuführen. Das ist, Literatur ist immer sozusagen dieses, ich kann den anderen zuhören, ich nehme mir Zeit, an der Perspektive einzutauchen. Und gute Literatur ist dann immer eben keine einfache Perspektive, sondern wird es immer diffus und schwierig und verunsichert.
Ja.
Und das eben zuzulassen dafür. Also, also ich habe das Bedauern, dass es für mich die Zeiten knapp werden, aber das Anliegen immer noch als Literaturhaus, ne, dafür wieder genau Räume zu bieten und auch dann also noch für mich die Räume und Zeiten zu schaffen, in dass das möglich ist, ist ein umso stärkeres Anliegen.
Gut, wenn du es so wenden kannst, dann ist es ja gewissermaßen zumindest, wenn nicht gar erst recht, noch eine Motivation für die Literaturhausarbeit. Mal gucken, ob die weiteren Fragen dann auch an deiner aktuellen Empathiegrenze vielleicht ein bisschen scheitern müssen. Die zweite lautet nämlich gleich, und welches Buch wirst du vermutlich niemals lesen?
Also ich, auch das ist eine spannende sozusagen Perspektive. Ich habe mit, also ich würde so beantworten, welches Buch werde ich nicht zu Ende lesen? Weil mir ist sozusagen zum Beispiel beim Versuch, Foster Wallace, Infinitive Jest, zu lesen. Tolles Buch. Mhm. Also sozusagen auch von dem, was da an literarischen Mitteln versucht wird, Figuren zu zeichnen, Szenen zu entwerfen. Aber nach 200 Seiten, ich glaube 200 Seiten habe ich geschafft, habe ich gemerkt, der Autor hat überhaupt keine Lust, mich quasi auf einem Weg in eine Geschichte mitzunehmen und Freude an mir zu haben, sondern er spielt und es ist literarisch begeisternd. Und das war das erste Buch, was ich bewusst zur Seite gelegt habe und gesagt, nein, dieser Autor möchte mich nicht. Mhm. Und ich werde es nicht zu Ende lesen. Mhm. Auch wenn ich von dem Literarischen, was er da tut, von dem ganzen Handwerklichen, auch von der Kunst, also auch von der Tiefe, die er da hineinbaut, angetan bin, aber nee.
Ich habe es gar nicht erst angefangen. David Foster Wallace, unendlicher Spaß, Infinite Jest, aber ich habe vergleichbare Äußerungen viel gehört. Nachvollziehbar, denke ich.
Und ich finde es wichtig, auch dass, so dass man das auch sagt, dass man ein Buch nicht zu Ende lesen muss. Also, weil es ist auch teilweise, also ich hatte das Gefühl, der Autor möchte, dass ich abbreche. Also quasi, also er fordert mich immer weiter, er macht es mir immer schwerer, sozusagen. Mhm. Also, und dass ich mich dann frage, okay, wer das durchgehalten hat, das ist so eine Form von Selbstqual oder auch von sozusagen sich nicht auf wirklichen Kontakt zu dem Autoren einlassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es war so mein Eindruck.
Mhm. Ja. Gut, aber so gesehen musst du es ja auch, muss man es ja vielleicht auch gar nicht zu Ende lesen, ist es ja mehr ein, vielleicht auch ein Spiel mit der bürgerlichen Konvention des Büchers zu Ende lesens. Ja. Was würde es dir bringen, dich da durchzuquälen und hinterher maximal die ersten 200 Seiten überhaupt noch in Erinnerung zu haben? Das ist ja einfach ein anderes Verständnis von Literatur dann unter Umständen. Ja.
Oder der Funktion von Literatur.
Ja. Welche literarische Figur würdest du gerne einmal treffen?
Oh Gott. Das ist jetzt die Frage, wer mir so vor Augen steht als Person in den Texten, die ich lese. Mhm. Dass ich sozusagen eigentlich mit ihm ein weiteres, mit dieser Person ein weiteres Gespräch führen möchte.
Wenn es denn jemand gibt.
Ich bin ja eher Lyriker. Mhm. Also quasi, da gibt es diese Personen nur sozusagen verdeckt. Das sind immer Ichs. Mhm. Ne? Mhm. Und sind für mich dann immer auch Spiegel, dass ich dann in diesem anderen Ich meinem eigenen Ich begegne. Hm. Steigende Empathie halt. Ne? Und insofern ist das immer die Zwiesprache. Ich begegne, nein, also ich würde es auch wieder wenden und sagen, mich würde dann eher die realen AutorInnen interessieren. Also quasi die hinter diesen Ichs der Gedichte stehen. Mhm. Und wo ich dann mich mit ihnen verständigen, abarbeiten könnte, zum Beispiel an den Themen, warum mag ich das nicht? Mhm. Also genau an, dieses, also an den entscheidenden Punkt zu kommen, weil es ja gemeinsame Bemühungen, ein Gedicht zu schreiben, was quasi etwas ausdrückt. Also Gedichte, die ich das Gefühl habe, nicht diesen Anspruch haben, lege ich ja sowieso weg. Mhm. Na, aber wenn ich das Gefühl habe, die arbeiten an etwas, auf eine Weise, und damit kann ich schlecht umgehen. Und dann aber da mit dieser Autorin, ich habe jetzt eine im Kopf, quasi ins Gespräch zu kommen, das finde ich sehr reizvoll. Das wäre auch ungefähr das, wo, warum ich das Literaturhaus letztendlich sozusagen ja auch gesagt habe. Das würde mich auch nicht nur als organisatorisch, sondern auch solche Lesungen quasi moderierend begleiten. Also diesen Autoren dann auch mal begegnen. Ne, und sozusagen mit ihnen gemeinsam zu klären, okay, ich finde das nicht schön. Obwohl ich anerkennen muss, ähnlich wie bei Foster Wallace, ne, das ist handwerklich oder auch vom Künstlerischen schön. Also, und trotzdem ist das für mich nicht... Ne? Ja. Dann klären wir aber die eigentlichen Sachen, worauf es ja ankommt. Ne? Also, was will mir Literatur eigentlich sagen?
Mhm. Ne? Die vierte Frage haben wir schon geklärt, zumindest wenn wir bei Kennedy sind. Was ist der Sinn des Lesens?
Ja. Wobei ich dann immer, also neben dieser Empathie, ist es eben auch Eskapismus, das habe ich eben immer mehr bemerkt. Ne? Heraustreten aus meiner eigenen Betroffenheit und die Möglichkeit zu bekommen, einmal auf Reise zu gehen. So. Ne? Was mich, dann bin ich jetzt nochmal grundsätzlicher, neben der Empathie, was mich immer sozusagen an Literatur fasziniert hat, habe ich jetzt vor allem Milan Kundera im Blick, als sozusagen der mich von seiner Romantheorie und von dem, was er da tut und wie er da arbeitet, immer sehr begeistert hat, ist, auch Literatur ist eine philosophische Verhandlung über Gutes und Böses. Also, was ist richtiges Leben, was ist schön, was ist hässlich. Aber nicht in solchen abstrakten Begrifflichkeiten, sondern in realen Personen, die in Konstellation geraten und das dann sozusagen als Geschichte miteinander austragen. Und von dem Autor natürlich dann irgendwie oder der Autorin zu einem irgendwie Ende gelenkt werden. Das aber, weil es eben das Ende einer Geschichte, nicht einer philosophischen Argumentation ist, natürlich diese Offenheit bewahrt. Und ich glaube, Bücher faszinieren mich und ich finde sie dann gelungen, wenn sie genau in eine solche Tiefe kommen. Also so. Immer an so eine Frage, die nicht entscheidbar ist und wo man letztendlich eine Form des Literarischen braucht. Weil es geht um lebendige Menschen, die sich mit solchen moralischen Fragen rumschlagen oder gesellschaftsphilosophischen Fragen. Also eines richtigen guten Lebens, eines möglichen Friedens. Und das wird ausverhandelt und steht dann da als ein lebendiger Eindruck.
Klingt für mich jetzt aber sehr nach einer Antwort, die spezifisch auf den Roman zielt. Oder meinst du damit auch Lyrik?
Auch Lyrik. Also so wie ich sie selber schreibe. Das ist sicherlich nicht die Lyrik, die heute verbreitet ist. Na, also ich fühle mich nicht ganz anschlussfähig. Bei mir ist es Gedankenlyrik, quasi wo ich dem eigenen Gedanken nachgehe, der Zwiespältigkeit im nächsten Gedicht, in dem quasi der Gegenposition. Aber Gedichte sind halt nicht nur Gedanken, sondern sind dahinter lebendige Menschen, die quasi mit allen Empfindungen versuchen, etwas darzustellen. Insofern ist Literatur immer mehr als nur ein philosophischer Aufsatz. Und es hat auch diesen Mehrwert, also quasi das, also betont, es reicht nicht, einfach nur den Gedanken zu haben, sondern es ist ein verkörperlichter Gedanke, es ist ein Gedanke, der unter Stress entsteht oder unter einer gewissen emotionalen Färbung. Ne? Und dass das aber ein wesentlicher Bedeutungsaspekt ist. Ich kann nicht alles versachlichen. Ne? Und das ist gerade Lyrik. Da gibt es dann ganz viele Texte, also die ich auch dann schätze, ne, wo genau das erkennbar ist. Also wo auch so dieses tiefe Empfinden einer Problemkonstellation, ich bin in einem Dilemma oder ich bin in einem voll euphorischen Moment, versuche das zu fassen, was das ist, versuche das auf einen Begriff zu bringen, der eben das genau Eigentümliche benennt. Das macht der Roman, das macht das Gedicht. Ne, und
Letzte Frage. Du warst im Podcast Punkt und Komma zu Gast.
Was?
Bist du Punkt oder Komma?
Komma.
Das ist doch eine klare Ansage. Matthias, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, danke.
Das war Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland. Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Alle Folgen gibt es auf literatur-rheinland.de und überall, wo es Podcasts gibt.